Okay. Wie Thomas schon gesagt hat, auf dem Weg nach Hause ist unser Thema, dass wir auf die nächsten Tage ein bisschen drüber nachdenken wollen. Und wenn wir uns überlegen, was ist unser Ziel hier auf der Erde als Volk Gottes? Wir warten als Volk Gottes auf Jesu Wiederkunft. Richtig? Deswegen haben wir auch den Namen Adventisten, was ja die nahe Wiederkunft letztendlich auch sagt. Aber wenn wir uns überlegen, seit wann gibt es die Adventbewegung? 1844 oder auch davor etwas fing es an, wo sie angefangen haben, auf Jesu Wiederkunft zu warten. 1863 formierte sich die Siebenten-Tags-Adventgemeinde in ihrer Organisation. Und jetzt mittlerweile seit 1844, seitdem Jesus wiederkommen kann, wie viel Zeit ist vergangen? Mehr als 150 Jahre. Dieses Jahr übrigens feiern wir 150 Jahre Adventgemeinde, seit 1863. Und da stellt sich die Frage, ja, wie lange warten wir denn noch? Oder anders formuliert, warum ist Jesus noch nicht gekommen? Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt? Und wir wollen heute einen Einblick schaffen, was Gottes Wort sagt letztendlich. Wir wollen sehen, in Prediger, Kapitel 1, Vers 9, ist ein sehr bekannter Spruch. Steht geschrieben, Prediger 1, Vers 9, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Mit anderen Worten können wir vielleicht heutzutage sagen, wir können aus der Geschichte lernen. Und damit wir auch beispielsweise eine Krankheit heilen wollen, sollten wir nicht nur die Symptome behandeln, sondern die Ursache anschauen. Wenn wir die Ursache kennen, können wir die Krankheit beheben. So auch hier jetzt. Wir wollen uns die Ursache anschauen, was die Verzögerung letztendlich verursacht hat. Und vielleicht können wir dann was lernen und bald auch auf der neuen Erde sein. Bevor wir heute dieses Thema anschauen, möchte ich ein kurzes Zitat lesen. Zwei Sätze, wo Ellen White schreibt: Nichts fürchtet Satan so sehr, als dass das Volk Gottes alle Hindernisse beseitigt und den Weg frei macht, damit der Herr seinen Geist ausgießen kann über eine müde gewordene, unbußfertige Gemeinde. Wenn es nach Satans Wünschen ginge, gäbe es keine Erweckung mehr, weder eine große noch eine kleine, bis zum Ende der Zeiten. Das ist Satans Wunsch. Und er will alles Mögliche versuchen, damit wir keine große Erweckung leben. Und deswegen bitte ich euch nochmal, dass wir kurz unser Haupt neigen, weil diese Botschaft, die wir heute auch und die ganzen Tage auch anschauen werden, ist sehr wichtig, aber übersteigt auch mein Vermögen, es euch klar deutlich zu machen. Ich kann das nicht. Der Einzige, der das kann, ist Gott selber. Dass Gott selbst zu euch in den Herzen spricht. Und deswegen lassen wir uns noch einmal unsere Häupter neigen und Gott darum bitten, mir die richtigen Worte zu geben und euch auch das richtige Verständnis. Unser himmlischer Vater, Herr, wir kommen jetzt vor dich, weil wir sehen, wie sehr wir dich brauchen. Wir sehen, dass wir von uns selber nichts verstehen können. Und die Worte, die du uns gelehrt hast, schon seit Jahren, können wir nur durch dich richtig verstehen. Herr, bitte wirke auf unsere Herzen, damit wir deine Botschaft richtig verstehen. Damit wir sie aber auch nicht nur verstandesgemäßig in uns aufnehmen, sondern dass es eine Erfahrung wird. Damit wir näher zu dir kommen und ein erfülltes Leben führen in dir, Herr. Halte alles Störende weg, denn wie du selbst gesagt hast, will Satan alles Mögliche tun, damit eine Erweckung nicht geschieht. Herr, bitte führe und leite uns und sei uns gnädig dabei. Das bitten wir dich alles In deinen wundervollen Namen. Amen. Was können wir aus der Geschichte lernen? Wir wollen in den Abendvorträgen etwas zusammen anschauen, was vielleicht der ein oder andere von euch gehört hat oder der ein oder andere vielleicht nicht gehört hat, aber vielleicht neue Erkenntnis daraus ziehen wird. Vielleicht als Zusammenfassung, wer von euch hat schon mal etwas über das Jahr 1888 gehört? Oder ist es ein Begriff überhaupt? Stelle ich mir mal die Frage andersrum. Wer hat es noch nicht gehört? Ist es okay? Also sind noch einige da. 1888 ist ja ein bekanntes Datum in der Adventgeschichte. Vielleicht eins der bekanntesten nach 1844. Und wir wollen uns dieses Datum genau anschauen. Warum ist dieses Datum so wichtig? Ich will euch ein Zitat vorlesen. Findet sich in Zeugnisse für Prediger. In seiner großen Barmherzigkeit sandte der Herr seinem Volk durch die Ältesten Wegener und Jones eine sehr kostbare Botschaft. Diese Botschaft war dazu bestimmt, den erhöhten Heiland in hervorragender Weise von der Welt kundzutun, das Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Dies ist die Botschaft, die nach göttlichem Befehl der Welt gegeben werden soll. Es ist die dritte Engelsbotschaft mit lauter Stimme verkündigt und von der Ausgießung seines Geistes im vollen Maße begleitet. Zwei Personen, die hier oft vorkommen, Jones und Wegener. Wir werden heute einen geschichtlichen Abriss machen und schauen, um was ging es damals, was waren die einzelnen Punkte, damit wir einen besseren Einblick darüber haben. Und in den nächsten zwei Vorträgen werden wir uns um die Botschaft selber anschauen, was die gepredigt haben. Wir können diese Botschaft nicht in ihrer Fülle anschauen. Wir haben nur zwei Vorträge und ich motiviere jeden, sich wirklich hineinzuhängen und selber da mehr zu lesen, zu studieren. Denn, warum? Wir haben hier gelesen, dass das die Botschaft der Welt gegeben werden soll. Es ist die, bitte? Jones und Wegener. Diese Predigt soll der ganzen Welt gegeben werden und es ist die dritte Engelsbotschaft. Und ja, wir kennen vielleicht die dritte Engelsbotschaft, die befindet sich wo? In Offenbarung Kapitel 14, Verse von 6 bis 12. Aber hier wird speziell über die dritte gesprochen. Und die haben wir von 9 bis 12. Und wenn wir da lesen, okay, es geht um das Mahlzeichen, nicht anbeten, das Tier und das Bild, nicht das Siegel empfangen. Und dann der berühmte Vers von Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Ja, wir kennen diese Texte, aber was bedeuten sie konkret? Weil sollen wir das wirklich den Menschen so darstellen? Hey, hier ist die Geduld der Heiligen, nehmt nicht das Mahlzeichen an, sondern haltet die Gebote und den Glauben Jesu. Wir werden feststellen, dass viel mehr dahinter steckt. Aber damit wir ein bisschen verstehen können, was damals passiert ist, und die Frage ist überhaupt, diese Botschaft, die damals gegeben wurde, nennt sich auch Gerechtigkeit aus Glauben. Die Frage, die sich heute stellt, ist, ist denn die Botschaft angenommen worden und leben wir sie? Oder ist es immer noch etwas, was in der Luft hängt und wir sie annehmen müssen? Und ich hoffe, dass wir nach diesen drei Vorträgen einen Überblick bekommen und besser verstehen. Sie schreibt weiterhin, die Prüfungszeit steht uns unmittelbar bevor, denn der laute Ruf des dritten Engels hat bereits mit der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi, des sündenvergebenen Erlösers, begonnen. Das ist der Beginn des Lichtes von dem Engel, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen soll. Hier schreibt Ellen White, dass diese Botschaft, die damals gepredigt wurde von Jones und Wegener, der Beginn des lauten Rufs war. Wenn wir die Reihenfolge anschauen, sehen wir, der laute Ruf und die Ausgießung des Heiligen Geistes kommen. Was passiert danach? Gleichzeitig oder unmittelbar danach? Spätregen, Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Botschaft wird verkündigt, es kommt. Noch nicht. Das Sonntagsgesetz, Danach kommt Jesus. Wenn wir es jetzt anschauen, können wir etwas von diesem lauten Ruf, also in Vollmacht das Wort Gottes predigen, der ganzen Welt, können wir davon schon was sehen? Wer kann von euch schon was davon sehen in der Welt? Ich habe es noch nicht gesehen. Sonntagsgesetz ist auch noch nicht da. Deswegen stellt sich die Frage, ist diese Botschaft für uns wichtig? Wenn sie sagt, das ist der Schlüssel. Wenn wir die Botschaft verstehen, leben und weitergeben, danach wird Jesus bald wieder kommen. Deswegen ist es so wichtig, diese Botschaft zu verstehen. Wir wollen jetzt einen kurzen historischen Ablauf uns anschauen, damit wir die Geschichte besser einordnen können und verstehen, was ist damals passiert, 1888. 1888 war eine Generalkonferenzsitzung in Minneapolis. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, wollen wir anschauen, was ist vorher passiert. Sonst kommen wir da nicht ganz mit. Wer von euch hat schon mal die Diskussion gehört über das Gesetz im Galaterbrief? Schon mal gehört? Wir hatten auch mal eine Lektion vor kurzem. Ihr kennt ja diesen Vers, wo es geht, dass das Gesetz unser Zuchtmeister ist. Ja? Die Frage ist, dieser Zuchtmeister, ist dieses Gesetz das moralische, das Sittengesetz, die 10 Gebote, oder ist es das Zeremonialgesetz? Opferdienst und so weiter. Welche von den beiden Gesetzen ist es? Zur Stellungnahme damals von den Pionieren, sie haben damals am Anfang geglaubt, James White, Uriah Smith, dass es das moralische Gesetz ist. Die 10 Gebote, die uns darauf hinweisen, uns lehren, zu Jesus Christus zu kommen. Aber was sie festgestellt haben da, war, dass die Evangelikalen kamen und sagen, ja, das stimmt, das ist dieses Gesetz. Und laut Kolosserbrief ist das Gesetz ans Kreuz genagelt. Und wir müssen die Gesetze nicht mehr halten. Tja, wir wollen jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was diese Texte bedeuten. Aber zum Verständnis der Pioniere damals, sie haben sich dann gedacht, oh, ja, wie reagieren wir darauf? Denn es geht ja nicht, sie haben ja erkannt, dass das Gesetz Gottes wichtig ist. Und wenn die jetzt sagen, es ist ans Kreuz genagelt, dann bekommen ja diese Leute, wenn das Sonntagsgesetz kommt und das Gesetz nicht halten, das Mahlzeichen, das Tier, es geht um den Sabbat. Also sind sie zusammengekommen und haben darüber diskutiert, wie können sie das am besten lösen. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, es muss wohl, dieser Zuchtmeister muss das Zeremonialgesetz sein. Und so war das danach die allgemeingültige Haltung der Pioniere, dass das der Zuchtmeister das Zeremonialgesetz ist. Und das Zeremonialgesetz ist ja, wie es im Kolosserbrief geschrieben steht, ans Kreuz genagelt und wir müssen es nicht mehr halten. Jetzt passiert aber Folgendes. 1856, den Namen Wegener haben wir schon gehört, aber diesmal ist es J.H. Wegener, das ist der Vater von dem berühmten Wegener, der 1888 ins Spiel kommt. Der Vater schreibt einen Artikel über den Galaterbrief und es geht über das Gesetz als Zuchtmeister. Und er beschreibt das aus seiner Sichtweise, dass dieses Gesetz nicht das Zeremonialgesetz ist, sondern das moralische Gesetz, die 10 Gebote. Ihr könnt euch vorstellen, wie dann die Pioniere, die Brüder darauf reagiert haben, weil das geht ja nicht, weil sonst ist es wieder ein Widerspruch zu dem Kolosserbrief. Und deswegen haben sie ihn gerügt. Ellen White hat ihm einen Brief geschrieben. Allerdings, dieser Brief, den sie damals ihm geschrieben hat, ist nicht mehr auffindbar. Und sie konnte sich nicht ganz genau an den Wortlaut erinnern. Später sagt sie in einem dieser Briefe, sie sagte, sie dachte, sie hätte ihn darauf hingewiesen, welches Gesetz das richtige Gesetz ist im Galaterbrief. Aber dem war nicht so, sondern es ging eigentlich nur darum, dass sie ihm eine Rüge erteilt hat, wie er damit umgehen soll, mit Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Das heißt, wenn gewisse Meinungen vorherrschen in der Generalkonferenz, kann ich nicht einfach rumgehen und irgendetwas anderes schreiben. Also man muss weise da vorangehen. Und daraufhin hat sie ihn gerügt. Das ein bisschen zur Vorgeschichte, damit man verstehen kann, was damals passiert ist. 1884, der damalige Präsident war G.A. Butler. Und er hat einen Artikel geschrieben in Review and Herald. Viele kennen gar nicht das, was er damals geschrieben hat. Er hat geschrieben, dass es unterschiedliche Grade der Inspiration gibt. Bedeutet, der Präsident von damals geschrieben, naja, nicht alles in der Bibel ist gleich inspiriert. Manches ist mehr, manches ist weniger, das andere ist wichtig, das andere ist unwichtig. Ein Präsident der GK hat es geschrieben. Daraufhin hat ihn Ellen White einen Brief geschrieben, ihn gerügt und gesagt, nee, so ist das nicht. Die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und es gibt keine Grade der Inspiration. Alles ist von Gott eingegeben. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir kommen später darauf hin, wie dann der Präsident von damals reagiert hat. Wir kommen zum Jahr 1886, 2 Jahre später. Wegener und Jones sind Redakteure von der Zeitschrift Signs of the Times, Zeichen der Zeit im Deutschen. Und Butler und Uriah Smith, vielleicht die Uriah Smith ein bisschen bekannter, sie sind Redakteure und Herausgeber von dem Review and Herald. Und 86, so wie der Vater, so der Sohn, schreibt Wegener Artikel in Zeichen der Zeit. Ratet mal über was? Über das Gesetz im Galaterbrief. Dass dieses Gesetz, was dort ist, das Sittengesetz, die 10 Gebote sind und nicht das Zeremonialgesetz. Daraufhin waren natürlich die obersten Leute der GK nicht sehr erfreut und haben gesagt, das ist unsere Marksteine, wir können nicht davon abgehen, das ist das, was wir damals beschlossen haben. Und haben somit sie gerügt und auch einen Brief an Ellen White geschrieben. Ellen White war zu dieser Zeit in Europa auf Missionsreise. Und man muss dazu verstehen, wenn damals, 1886, ein Brief verschickt wurde, vor allem dann auch von einem Kontinent zum anderen, ist es nicht so wie heutiger Zeit, dass man vielleicht einen Brief abschickt und dann ist er in ein paar Tagen da oder man schreibt eine E-Mail und dann ist sie gleich da, sondern es hat Wochen gedauert, bis einmal der Brief ankam und dann, bis man den Brief wieder geschrieben hat, handschriftlich, und wieder zurückkam, hat es ein bisschen gedauert. Ellen White hat einen Brief geschrieben und sie an Jones und Wegener geschickt, aber auf irgendeine Weise ist dieser Brief nie an Jones und Wegener angekommen. Wir schreiben das Jahr 86 immer noch. Daraufhin nahte sich das Ende des Jahres 86 und es kam wieder eine Generalkonferenzsitzung. Und Jones und Wegener haben weiterhin Artikel verfasst im Zeichen der Zeit über dieses Thema. Eigentlich war ihr ursprüngliches Thema nicht so sehr das Gesetz im Galaterbrief, sondern es ging um Rechtfertigung aus Glauben. Das war das zentrale Thema. Wie werde ich gerechtfertigt aus Glauben? Und für sie war das völlig normal, dass das Gesetz, der Zuchtmeister im Galaterbrief, völlig logisch war es für sie, dass es das moralische Gesetz ist und nichts anderes. Sie wollten jetzt niemandem irgendetwas Böses antun dabei. Aber die Brüder waren sehr, sehr aufgeregt drüber. Kurz vor der Generalkonferenz schreibt der Präsident Butler wieder einen Brief an Ellen White und sagt, was ist los? Wir haben keine Antwort von dir bekommen und wir haben jetzt hier bald die Generalkonferenzsitzung und wir wollen sie dann zurechtweisen. Vor allem. Ellen White hat diesen Brief bekommen, hat daraufhin geantwortet, diesmal an Jones und Wegener, den ursprünglichen Brief, und eine Kopie auch an Butler geschickt. Diese Zurechtweisung, wie Butler sie nannte, sah so folgendermaßen aus. Er hat ein Manuskript verfasst, eine Generalkonferenzsitzung, so über 80 Seiten, mit dem folgenden Thema. Das Gesetz im Galaterbrief. Ist es das Sittengesetz oder das Zeremonialgesetz, das den Juden angehört hat? Das war so ein Titel für ein Buch. Ein bisschen lang. Heutzutage werden wir es ein bisschen kürzer machen. Und dort haben sie wieder ausführlich gesagt, nein, dieses Gesetz ist das Zeremonialgesetz. Und diesmal kamen die Briefe an. In den Briefen, zusammengefasst, kann man sagen, steht drin, dass Ellen White Jones und Wegener gerügt hat, wie sie wieder umgegangen sind mit unterschiedlichen Meinungen. Dass es nicht die Art und Weise ist, wie wenn ich eine unterschiedliche Meinung habe, wie ich da vorangehe und dann überall veröffentliche, was im Widerspruch zu den Brüdern steht. Sie hat sie außerdem gerügt, dass sie sich zu selbstbewusst sind und hat sie darauf aufgefordert, dass man Einigkeit sucht. Einigkeit. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, nicht nur Jones und Wegener haben diesen Brief bekommen, sondern der Präsident Butler und Uriah Smith haben diesen Brief auch bekommen als Kopie. Sie lesen das. A. Rüge, selbstbewusst, Einheit. Und sagen, dem Herrn sei Dank, wir haben recht gehabt, Sie sind falsch. Ellen White hat nie angesprochen, dass das, was Sie gesagt haben, falsch oder richtig ist. Sie hat erwähnt, ich habe von keinem dieser Artikel was gelesen. Ich weiß davon nichts, aber es geht um das Prinzip, wie Sie gehandelt haben, dass es falsch war. Aber Butler und Smith haben sich als Sieger gefühlt. Aber nicht lange. Kurze Zeit später hatte Ellen White eine Vision und diesmal sollte sie einen Brief an Butler und Smith schreiben. Dort hat sie dann gerügt und gesagt, so wie ihr gehandelt habt, das ist nicht gut. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, man bekommt eine Rüge von einem Propheten, hat aber vor 2 Jahren ein Artikelserie verfasst über, es gibt verschiedene Grade der Inspiration. Nicht alles ist gleich inspiriert. Und so hat er diese Rüge von Ellen White eigentlich nicht richtig aufgenommen. Hingegen, Jones und Wegener, als sie diesen Brief bekommen haben und auch gelesen haben, haben gesagt, dass es ihnen leid tut und dass sie sich nicht mehr machen. Sie wollen sich ändern. Ihnen hat das wirklich aufrichtig leid getan und wollten sich verändern. Butler und Smith haben das nicht so eingesehen. Aufgrund dessen, weil er diese Artikelserie geschrieben hat, es gibt verschiedene Grade der Inspiration, und dieser Rüge nicht so gepasst hat, kamen Gerüchte auf. Wir sind momentan im Jahr 87, also ein Jahr vor der Generalkonferenzsitzung in Minneapolis. Die Gerüchte waren über Ellen White. Sie habe sich verändert, sie ist nicht mehr die gleiche, sie wurde von Jones und Wegener beeinflusst, obwohl sie nie die Sachen gelesen hat. Und schließlich kam auch die Sitzung 1888. In dieser Sitzung wurde so ein Aufruhr gemacht, und Gegenwind vor allem auch gegen Ellen White gemacht, dass es nicht mehr schön war. Wisst ihr, wer die Morgenansprache hatte bei dieser Generalkonferenzsitzung? Es war Wegener. dieser Mann, der vorher solchen Artikel geschrieben hat, dieser Mann, der sich angeblich verbündet hat und gegen alle arbeitet. Und sein Thema, was er als Morgenandacht gehalten hat, war Rechtfertigung aus Glauben, aus dem Galaterbrief. Später schreibt Uriah Smith, viele Jahre später, kann er sich zurückerinnern und schreibt in einem Brief, wir saßen da und haben ihm zugehört. Aber wir haben gesehen, dass alles richtig ist, was er gesagt hat. Aber wir konnten nicht Amen sagen, weil wir darauf gewartet haben, dass er jetzt anspricht, dass das Gesetz aus dem Galaterbrief das Moralgesetz, das moralische Gesetz ist. Und wir wollten ihnen keinen Vorteil verschaffen. Sie waren so gegen sie abgeneigt, dass sie die Botschaft, die eigentlich hätte Frucht bringen sollen, nicht angenommen haben. Wie gesagt, wir werden uns über diese Botschaft, die damals kam, morgen und übermorgen befassen. Heute wollen wir einen kurzen Umriss schauen, was passierte. Nach der Generalkonferenzsitzung, da dies nicht der Erfolg war, der hätte sein sollen, die Botschaft die Herzen verändern hätte sollen, wollte Ellen White, dass diese Botschaft an das Volk weitergebracht wird. Das ursprüngliche Prinzip, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir von großen Erweckungen lesen, wo fanden erstmal sozusagen die Erweckungen an? Es fing immer an, wenn wir in den Richter, in den Königen anschauen, Chroniker, wo fing es immer an? Bei den Führungen. Und dann wirkte sich das auch auf das Volk aus. Und so war das auch letztendlich die Sichtweise von diesen Pionieren, Jones Wegener und Ellen White, die Führung zu erreichen, weil es dann einen großen Ausschlag geben würde auf das ganze Volk. Aber leider war dem nicht so, 1888. Und so gingen Ellen White, Jones und Wegener und predigten auf Camp-Meetings 2 Jahre lang ungefähr überall diese Botschaft. Und es gab verschiedene Erweckungen, man kann auch Berichte lesen, wie letztendlich viele Leute sich zu Gott bekehrt haben, ein neues Leben geführt haben. Als die Generalkonferenz davon hörte, hat ihnen das nicht so gefallen und hat sie dann auseinandergenommen. Wegener wurde nach England geschickt, um dort Mission zu machen. Ellen White wurde nach Australien geschickt und Jones blieb ganz alleine. Ellen White hat geschrieben, dass die Sendung nach Australien nie Gottes Wille gewesen ist. Sie hätte da bleiben sollen, alle zusammen, damit eine Erweckung stattfinden sollte. Aber wie wir so oft in der Bibel lesen, die Hartnäckigkeit des Herzens hat Gott dann letztendlich dazu verursacht, es zu erlauben. Aber der ursprüngliche Plan von Gott war nie, dass Ellen White nach Australien hätte gehen sollen. Auch wenn sie dort wunderbare Sachen geschrieben hat, wie zum Beispiel das Leben Jesu. Aber Australien hätte auch so erreicht werden können, wenn diese Botschaft, der laute Ruf, sich verbreitet hätte, hätte es die ganze Welt letztendlich erreicht. Interessant ist, wenn man die Bücher von Ellen White liest, die nach 1888 entstanden sind, beschreibt sie vor allem dieses Thema Rechtfertigung aus Glauben im noch schöneren Maße, wo Jesus Christus erhöht wird, immer deutlicher. Die Bücher, die damals entstanden sind, ist beispielsweise Schritte zu Jesus, danach was entstanden wurde. Das bessere Leben, die Bergpredigt, Christi Gleichnisse, das Leben Jesu, das Wirken der Apostel, das sind alles Bücher, die nach 1888 entstanden sind. Ellen White sagt selber 1902, dass diese Geschichte, die damals stattfand, 1888 in Minneapolis, eins der traurigsten Kapitel in ihrer Geschichte und in der Adventgeschichte war. Wenn wir uns jetzt überlegen, damals Jones und Wegener haben diese Botschaft gepredigt, die Menschen haben es aber abgelehnt. Ellen White schreibt hier 1995 einen Brief, einen Delegierten. Sie schreibt: Wenn du diese Botschaft, die bei diesen Männern gebracht wurde, ablehnst, lehnst du Christus ab, den Geber dieser Nachricht. Ich schreibe ganz offen, dass diese Botschaft direkt von Gott gesandt wurde. Und wenn wir diese Botschaft ablehnen, lehnen wir Christus ab. Sie schreibt auch 92 an einen Bruder folgenden Text. Sie schreibt, es ist möglich, dass Ältester Jones und Wegener von den Versuchungen überwunden werden durch den Feind. Aber auch wenn es so sein sollte, das würde nicht beweisen, dass diese Botschaft nicht von Gott kam. Sie sagt, als in der Vorhersehung, es ist möglich, dass diese Brüder überwunden werden durch Versuchung und abfallen. Aber auch wenn es so sein sollte, heißt es nicht, dass diese Botschaft, die sie damals gegeben haben, nicht von Gott ist. Sie schreibt weiterhin, dass diese Botschaft, wenn sie verkündigt wird, wir haben ja am Anfang gelesen, das, was Satan am meisten fürchtet, ist eine wahre Erweckung. Und diese Botschaft bringt wahre Erweckung. Und Satan fürchtet sie so sehr. Von daher tut er alles Mögliche, die Menschen daran zu hindern. Kann er sie nicht hindern, versucht er, die Geber zum Abfall zu bringen. Keiner ist von den Angriffen Satans geschützt. Aber Ellen White sagt, dass auch das, wenn es der Fall ist, die Botschaft nicht schmälert. Was ist mit Jones und Wegener passiert? Das ist eine interessante Geschichte letztendlich. Jones und Wegener haben die Botschaft treu verkündigt, viele Jahre. Übrigens, was ich vergessen habe, eine ganz interessante Sache. Kennt von euch jemand Kellogg? Ja? Kellogg ist ein Begriff. Und Kellogg war viele Jahre schon vor der Botschaft 1888 als Leiter des Sanatoriums in Battle Creek tätig. Unser größtes Krankenhaus, das damals war. Und obwohl er schon viele Jahre dort tätig war, schreibt Ellen White Folgendes. Ein paar Jahre später Moment. Die schreibt im Rückblick 1903, was damals passiert ist, über Kellogg Folgendes. Nach diesem Treffen in Minneapolis war Dr. Kellogg ein bekehrter Mann und wir alle wussten es. Wir könnten die bekehrende Macht Gottes an seinem Herzen arbeiten sehen und in seinem Leben sehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Jemand, der so im Werke Gottes tätig war, schreibt sie, dass 1888 dieser Mensch sich wirklich bekehrt hat und dann für Gott erst richtig gearbeitet hat. Obwohl er schon in dem Werk tätig war. Das hat mir zum Nachdenken gebracht. Aber all diese drei Männer, ob es jetzt Kellogg ist, ob es Jones ist oder Wegener, ab 1901 kamen komische Theorien in der Adventgemeinde. Angefangen von Kellogg, der verschiedene Irrlehren gepredigt hat. Gott ist überall. Gott befindet sich in der Natur, in dem. Und Jones und Wegener haben sich beide auch dieser Bewegung angeschlossen. Aber die Frage ist, wenn wir uns anschauen, wie konnten solche Männer, die wirklich bekehrt waren und den Willen Gottes getan haben, auf einmal komische Ansichten gehen? Und was ich festgestellt habe, ist, in allen drei Sachen haben sie alle die gleiche Gemeinsamkeit. Gehen wir von Bruder Kellogg als erstes aus. Bruder Kellogg hat damals das Werk vor allem in der Missionsarbeit im medizinischen Missionsbereich vorangetrieben. Er hat wunderbare Werke getan. mit Gottes Hilfe. Allerdings war der Druck sowohl bei Kellogg als auch bei Jones und bei Wegener von oben sehr, sehr groß. Sie haben sehr viel Druck bekommen, haben keine Mittel bekommen und es war sehr, sehr schwierig für sie, überhaupt da durchzustehen. Nichtsdestotrotz entschuldigt das nicht, wie man letztendlich reagiert. Und als Kellogg einmal eine Einsicht hatte, beziehungsweise und diese Ellen White auch gehört hat, hat sie ihm eine Antwort geschrieben, dass er nicht dieser Meinung ist. Und dass sie anderes Licht hat. Aber wie manchmal es so läuft, denkt man, man ist im Recht und man verwirft dann dieses Licht. Und man will selber Recht haben. Selbstsicherheit. Bei Jones ist es nicht anders. Jones war auch ein hervorragender Mann. Er war bekannt für sein fotografisches Gedächtnis. Es war dieser Mensch, der vor dem Senat 1888 in Amerika gesprochen hat, um das Sonntagsgesetz abzuwenden. Als Ellen White dann in Australien war und sie mitbekam, wie Dr. Kellogg angefangen hat, Irrlehren zu verbreiten und sein Buch geschrieben hat, haben sie alles Mögliche versucht, damit er wieder auf die richtige Bahn kommt. Und als sie gesehen hat, es hilft vieles nicht, hat sie noch einen letzten Ausweg gesucht. Einen Menschen, dem eventuell noch irgendwie beistehen könnte und vielleicht ihn auf den richtigen Weg wieder bringen könnte. Und dieser Mensch war A.T. Jones. So schrieb sie ihm einen Brief, in dem sie sagte, sie solle hingehen und ihm helfen, wieder zurechtzukommen. Allerdings hat Ellen White dann ziemlich schnell gemerkt, dass es genau andersrum ist. Anstatt dass A.T. Jones Kellogg beeinflusst, war der Einfluss andersrum. Kellogg hat Jones beeinflusst. Und damit sie jetzt nicht beide Menschen verliert, schreibt sie ihm wieder einen Brief, in dem sie schreibt, lieber Bruder Jones, du sollst zurückkommen. Es ist nicht gut, dass du dort bleibst. Und jetzt hatte Jones zwei Meinungen. Einmal geh hin, einmal komm zurück. Und für ihn war das völlig logisch, die Sachen widersprechen sich. Und ich, vorheriges Licht muss nach dem, das spätere Licht muss nach dem anderen Licht beurteilt werden. Von daher ist die zweite Aussage falsch. Ellen White hat sich geirrt. Es stimmt, dass neues Licht immer nach altem Licht beurteilt werden muss. Aber es gibt gewisse Umstände, wo letztendlich Situationen können sich ändern. Wie zum Beispiel in diesem Punkt, dass Gott letztendlich einen neuen Befehl gibt, für jemanden anders zu arbeiten. Jones hat dieses Licht verworfen, ist dort geblieben und Kellogg hat ihn mit seinen Lehren dann völlig verwirrt und er ist auf seine Seite übergetreten. Bei Wegener war das ein bisschen anders. Wegener hat gesehen, dass mit der Frau, mit der er zusammen ist, dass das eigentlich nicht die richtige Frau ist. Sie passen nicht so mit dem Charakter zusammen. So hat er eine Theorie entwickelt, naja, hier soll man sich nicht scheiden auf der Erde. Also, die neue Theorie lautet, im Himmel werden wir dann mit dem Menschen vereint sein, wo wir am besten mit dem Charakter zusammenpassen. Auch Ellen White hat dagegen geschrieben, aber er wollte es nicht annehmen. Weil diese Frau hat einfach nicht zu ihm gepasst. Es war eine andere, die zu ihm gepasst hat. Seine Sekretärin. Generalkonferenz hat versucht, ihn zu retten, hat ihn weggeschickt, weit weg, mit seiner Frau nach Europa. Aber das hat nichts geholfen. Kurze Zeit später hat er sich geschieden. Warum warten bis zum Himmel? Man kann ja jetzt schon mit der Frau zusammen sein. Und hat sich dann von der Frau getrennt und die neue geheiratet und ist auch den Lehren von Kellogg gefolgt. Und wir sehen hier, wie damals Satan sich auch bemüht hat, das Licht, was damals gegeben wurde, bei den Männern in den Untergang zu führen. Aus welchem Grund? Missverständnisse, Oder manchmal auch, wo der eigene Wille durchgesetzt werden will, anstatt auf Gottes Willen zu hören. Und ich möchte schließen mit einem Zitat, was Ellen White 1903 hatte. Eine Vision ist geschrieben in Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8 auf Seite 104 im Englischen. Wir waren im Hörsaal der Kapelle versammelt. Es wurde gebetet, ein Lied gesungen und wieder gebetet. Wir traten mit demutsvollen Flehen vor Gott. Die Versammlung war von der Gegenwart des Heiligen Geistes gekennzeichnet. Das Werk war tiefgehend. Einige Anwesende weinten laut. Einer erhob sich aus seiner knienden Stellung und sagte, dass er in der Vergangenheit mit gewissen Brüdern nicht im Einklang gewesen sei, dass er keine Liebe für sie empfunden habe, dass er sich jetzt aber selbst erkenne. Mit großer Feierlichkeit wiederholte er die Botschaft an Laodicea. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Genauso habe ich mich in meiner Selbstgerechtigkeit gefühlt, sagte er. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich sehe jetzt, dass dies mein Zustand ist. Meine Augen sind geöffnet. Ich habe einen harten und ungerechten Geist offenbart. Ich glaubte, ich sei gerecht, aber mein Herz ist zerbrochen. Ich sehe, wie sehr ich des kostbaren Rates dessen bedarf, der mich durch und durch kennt. O, wie gnadenvoll, mitleids- und liebevoll sind die Worte. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde, die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Der Sprecher wandte sich an diejenigen, die gebetet hatten, und sagte, wir haben etwas zu tun. Wir müssen unsere Sünden bekennen und unsere Herzen vor Gott demütigen. Er machte gebrochenen Herzens Bekenntnisse, ging dann zu verschiedenen Brüdern und gab einen nach dem anderen die Hand und bat um Verzeihung. Jene, die er ansprach, sprangen auf ihre Füße, legten Bekenntnisse ab, baten um Vergebung und fielen einander weinend um den Hals. Der Geist des Bekennens erfasste die ganze Versammlung. Es war wie eine Pfingstbewegung und Gott wurde gelobt und gepriesen bis weit in die Nacht hinein. Ja, bis beinahe zum Morgen wurde dieses Werk weitergeführt. Oftmals wurden die Worte deutlich betont wiederholt. Welche ich lieb habe, die strafe ich und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Niemand war zu stolz, von Herzen kommende Bekenntnisse abzulegen. Die in diesem Werk vorangingen, waren einflussreiche Brüder, die zuvor nicht den Mut gehabt hatten, ihre Sünden zu bekennen. Es war eine solche Freude, wie sie nie zuvor in der Kapelle zum Ausdruck kam. Eine Vision, wo sie sieht, wie eine große Erweckung stattfand, angefangen unter den führenden Brüdern. Und dann schreibt sie, dann erwachte ich aus meiner Bewusstlosigkeit und für einen Moment wusste ich nicht, wo ich war. Die Schreibfeder war noch in meiner Hand. Dann wurden die Worte zu mir gesprochen, dies hätte sein können. All dies erwartete der Herr von seinem Volk. Ich dachte daran, wo wir heute sein könnten, wäre ein durchgreifendes Werk auf der letzten Generalkonferenz geschehen. Und ich war schmerzlich enttäuscht, dass das, was ich gesehen habe, nicht der Wirklichkeit entsprach. Ihr könnt euch vorstellen, man sieht eine Vision, wie das Werk zu Ende geht. Man sieht, wie die Botschaft, die von so großer Bedeutung ist, die Menschenherzen erreicht. Aber dann wird gesagt, das hätte sein können, aber die Brüder waren zu stolz. Wo befinden wir uns heute? Wenn wir über Erweckung reden, dann heißt dieses Wort Erweckung oder Wiederbelebung etwas auch Prägnantes aus. Jemanden wiederzubeleben bedeutet, was ist mit der Person los? Entweder ist sie kurz vorm Sterben oder sie ist tot. Solange wir aber denken, dass wir völlig leben, kann diese Botschaft keine richtige Wirkung an uns haben. Der erste Schritt ist, dass wir erkennen, wie sehr wir das brauchen, wie sehr ich das brauche. Und wenn das verstanden wird, dann können wir auch die nächsten zwei Tage, die nächsten zwei Vorträge, aber auch die anderen Vorträge, die eng damit verbunden sind, auch wirklich annehmen. Und wir können auch den Zug aufspringen, der seit ein paar Jahren auch angefangen hat. Vor ein paar Jahren wurde dieses Zitat auch von neuen Generalkonferenzen Präsidenten vorgelesen. Und nachdem er das vorgelesen hat, bei einer Sitzung, vor allen Leuten, vor allen Delegierten, hat er seine Sünden bekannt und sich entschuldigt. Er war nicht so stolz, sich zu demütigen. Aber wie ist es mit uns? Springen wir auf diesen Zug hinauf? Oder sind wir zu stolz und sagen, ich habe immer recht? Und mein Wunsch ist es und Aufruf, dass wir die nächsten zwei Tage bereit sind, über uns nachzudenken, damit wir diesen Weg gehen. Diese Botschaft, die damals gepredigt wurde, hieß, es ist der Beginn des lauten Rufes. Und dieses Werk kann bald beendet werden. Dieses Werk soll nicht so lange fortgeschritten werden wie damals, als Mose und die 12 Kundschafter hinausgingen und waren da Kadesh Barnea. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte? 12 Kundschafter gingen hinaus, um das Land zu erkundschaften. 10 waren gegen die Einnahme, weil sie gesehen haben, es sind einfach zu groß, die Leute, die Menschen, Riesen. Wir können sie nicht bezwingen. Es ist einfach zu schwer. 2 Menschen, welche waren das? Josef und Kaleb. Sagen, wir können das mit Gottes Hilfe. Aber aufgrund dessen, dass das Volk nicht mitgezogen hat, mussten sie wie viel? 40 Jahre, eine ganze Generation darauf warten. Die Frage, die uns heute stellt, wie viele Generationen wollen wir warten, bis endlich Jesus wiederkommt? Wollen wir so lange warten? Oder wollen wir das Werk in Angriff nehmen? Und möge uns der Herr dabei helfen, dass wir wirklich in den nächsten Botschaften unsere Herzen öffnen und dann auch mit ihm vorangehen. Denn die Botschaft, die wir hören werden, ist so groß und so tiefgreifend, die unser Leben wirklich verändern wird. Möge uns der Herr dabei helfen. Lass uns noch zum Schluss aufstehen und zusammen beten. Unser himmlischer Vater, Herr, hab Dank für deine Geduld und Liebe uns gegenüber, dass du uns so sehr nachgehst, Herr, und dass du willst, dass jeder von uns gerettet wird. Herr, wir bitten dich um Vergebung, da wo wir nachlässig gewesen sind, wo wir nicht auf deine Stimme gehört haben, sondern unseren eigenen Willen und Stolz durchführen wollten. Herr, bitte hilf uns, dass wir all diese Lasten und Sünden ablegen, dass wir uns nicht hier belasten, Herr, sondern dass wir erneuert werden im Geist, dass wir näher zu dir kommen und sehen, wie viel mehr und Großes du uns für uns vorhast. Bereite jeden Einzelnen dafür vor. Du siehst, wie es in unserem Herzen ausschaut und du weißt ganz genau, was das Beste für uns ist. Herr, bitte führe und leite uns auf den heutigen Abend und die restlichen Tage, damit wir näher zu dir kommen. Das bitte ich dich alles in deinem Namen. Amen.